Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Christus warnt uns, ganz besonders uns heute, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir nicht falschen Ideen nachhängen. Und viele meinen, die meisten meinen, ja, sie seien ja gar nicht verführt, sie kennen ja die Wahrheit. Aber wenn man verführt ist, dann weiß man nicht, dass man verführt ist. Sonst wäre man ja nicht verführt. Und die Bibel sagt, dass die Welt von Satan verführt ist. Die ganze Welt. Satan ist der Gott dieser Welt. Christus warnt uns. Sogar uns als Mitglieder der wahren Kirche Gottes, die im Leibe Christi sind, uns nicht verführen zu lassen. Und wir lesen dies klar und deutlich in Matthäus 24 und Vers 11. Denn es heißt hier, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Viele werden verführt werden. Diese Verführung wird beispiellos sein, wie es heißt, und sie wird durch Täuschungen, durch Lügen, durch große Zeichen, lügenhafte Wunder erfolgen. Und die Menschen werden meinen, das komme von Gott. Und in Wirklichkeit kommt es von Satan, dem Teufel. In Offenbarung Kapitel 13 und Vers 13, da wird etwas sehr Wichtiges uns gesagt. Es geht hier um eine Organisation, eine Kirchenorganisation und hier um den Führer dieser Kirchenorganisation. Und der wird wie folgt beschrieben. Es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde wegen der Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Das Tier, eine militärische Persönlichkeit. Dieses andere Tier, was hier beschrieben wird, eine religiöse Persönlichkeit. Und diese religiöse Persönlichkeit, die wird auch in 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und die Verse 9 bis 11 näher beschrieben. Da heißt es nämlich, 2. Thessaloniker 2 und Vers 9. Ihm, der Gesetzlose wird hier angesprochen, der Mann der Sünde, der Gesetzlosigkeit, ihm, dessen Ankunft nach der Wirkung des Satans geschieht. Mit jeder Art von Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Und darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, Vers 12, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen fanden. Also klar und deutlich wird uns hier gesagt, dass in der Endzeit lügenhafte Zeichen und Wunder erfolgen werden, um die Menschen zu verführen. Und wir werden gewarnt, dass wir uns nicht verführen lassen. In Matthäus 24 kehren wir zu Matthäus 24 zurück und lesen wir Vers 4, denn die Jünger wurden gefragt, ja, was sind jetzt die Zeichen deiner Wiederkunft? Und was ist das Erste, was er hier sagt? Matthäus 24 und in Vers 4. Und ich lese nebenbei gesagt heute ausschließlich, wenn ich es nicht anders erkläre, aus der neuen Lutherbibel 2009. Und er sagte hier, Jesus antwortete ihnen, sehe zu, dass euch niemand verführt. Zunächst einmal spricht er die Apostel an, aber diese Warnung gilt für alle Zeiten und ganz besonders für uns heute. Denn in Matthäus 24 und Vers 24, da sagt er Folgendes. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Wenn es möglich wäre, aber die Menge Bibel schreibt, sodass womöglich auch die Auserwählten verführt werden. Es scheinbar ist es möglich. Wir müssen aufpassen, dass das uns nicht trifft. Und eine dieser dämonischen Täuschungen, und zwar insbesondere für bekennende Namenschristen, ist das sogenannte Turiner Grabtuch. Es wird behauptet, dass es sich dabei um das Leichentuch Jesu Christi handelt, auf dem ein Abdruck des Körpers und des Antlitzes Jesu zu sehen sei. Nun, ich habe davon abgesehen, Ihnen jetzt irgendwelche Darstellungen zu zeigen, Denn obwohl alles dies eine totale Täuschung ist, mit dem wahren Christus nichts zu tun hat, möchte ich gleichwohl nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir hier Bilder zeigen, die angeblich Jesus Christus darstellen sollen. Aber wenn Sie sich zum Beispiel dieses Turiner Grabtuch einmal auf dem Internet ansehen, da werden Sie zum Beispiel ein Bild finden, wo der Papst vor diesem Grabtuch betet. Und auf diesem Grabtuch ist meines Erachtens so gut wie gar nichts zu erkennen. Da braucht man ganz gehörige Fantasie, um da irgendwie etwas erkennen zu wollen. Aber dann durch die Techniken, die man heute so entwickelt hat und die wissenschaftlichen Konzepte, da wird dann etwas da hineingezaubert. Und ich sage das Wort gezaubert sehr bestimmt und bewusst. Und dann wird dann irgendwo ein Antlitz gezeigt. Und das soll angeblich jetzt das Antlitz von Jesus Christus sein. Und nicht nur das Antlitz, der gesamte Körper. Angeblich soll es den Körper Jesu Christi darstellen im Zeitpunkt seiner Grablegung. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht. Kennen Sie den Jesus der Bibel? Wie alle unsere Literatur ist auch diese Broschüre kostenlos. Ich möchte da mal kurz zusammenfassen, was wir dort geschrieben haben. Viele glauben, dass das Turiner Grabtuch oder Leichentuch von Turin eine Abbildung von Jesus Christus im Zeitpunkt seines Todes, Begräbnisses und seiner Auferstehung darstellt. Es geht da nur um ein Tuch. Aber schauen wir uns einmal an in Johannes Kapitel 19, wie Jesus Christus begraben wurde. Johannes Kapitel 19, in Vers 40. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinerne Tücher, Plural, mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden bei Begräbnissen üblich ist. Und diese Form des Begräbnisses wird zum Beispiel auch in Johannes 11 beschrieben. Da geht es natürlich um den Tod von Lazarus. Johannes 11 und in Vers 44. Und als Jesus Christus ihn von den Toten auferweckt, da heißt es, und der Verstorbene kam heraus an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Es geht also hier um mehrere Grabtücher und es geht eben auch um ein Schweißtuch. Diese Grabtücher wurden benutzt, um den Toten darin einzuwickeln. Und das Schweißtuch wurde gebraucht, um das Gesicht des Toten zu bedecken. Und dies wird auch deutlich in Johannes Kapitel 20, die Verse 4 bis 7 beschrieben. Denn als dann Jesus auferstanden war, da heißt es in Johannes 20 und Vers 4, es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, der andere Jünger Johannes, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinenen Tücher da liegen, er ging aber nicht hinein, und da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinenen Tücher da liegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Klar und deutlich beweisen, dass Jesus Christus auferstanden war von den Toten. Aber schauen Sie, das Turiner Grabtuch hat von alledem nichts zu sagen. Es ist nur ein einziges Tuch. Also keine Tücher, Plural, und auch nichts von dem Schweißtuch wird erwähnt. Das nur so als Einleitung sozusagen, denn es geht natürlich um wie viel mehr noch. Nun, wir werden es sehen. Am 17. April 2015 berichtete das Wall Street Journal, und ich zitiere, wenn das Leichentuch am Sonntag, dem 19. April 2015, zum ersten Mal in 5 Jahren ausgestellt wird, und zwar bis zum 24. Juni 2015, damals, wird es eine lang anhaltende Debatte wiederbeleben, ob es sich um eine mittelalterliche Fälschung handelt oder, wie katholische Anhänger seit Jahrhunderten glauben, das Leichentuch von Jesus Christus. Das 14,5 Fuß lange Leinenstück, auf dem ein männlicher Körper abgebildet ist, wenn man viel Fantasie hat, gehört dem Papst, wird jedoch vom Erzbistum in Turin verwahrt. Die katholische Kirche nimmt keine Stellung dazu, ob es authentisch ist oder nicht, sagt aber auch nicht, dass es nicht authentisch ist. Und wenn der Papst da vor diesem Leichentuch betet, dann hat das schon viel zu bedeuten. Sondern sie verlässt sich hinsichtlich dieser Frage ganz auf Wissenschaftler und Historiker. Ja, wirklich? Die Ergebnisse eines C14-Tests im Jahr 1988 weisen darauf hin, dass das Leichentuch nicht älter als das 13. Jahrhundert ist. Aber andere Experten haben seitdem angedeutet, dass der getestete Stoff durch jahrhundertelanges Handhaben möglicherweise verunreinigt worden sein könnte. Und dann hat die Los Angeles Times am 14. Oktober 1988 gesagt, dass der Kardinal Anastasio Balestrero erklärte, und ich zitiere, dass die kalendarische Altersgruppe, der das Leichentuch zugeordnet wird, mit zu fast 95%iger Sicherheit aus den Jahren 1260 bis 1390 nach Christus stammt. Nun, um diesem Ergebnis zu widersprechen, haben einige auf Spuren von Pflanzenpollen hingewiesen, die nur im östlichen Mittelmeerraum gefunden werden. Natürlich kann man auch hierzu sagen, dass diese sehr einfach zum Ort der Herstellung dieses Leichentuchs gebracht worden sein könnten. Herstellung in Anführungszeichen. Es wurde auch argumentiert, dass Materie von außen oder Radioaktivität die Ergebnisse des C14-Tests beeinflusst haben könnten, so schreibt die Economist vom 5. Mai 2015. Weiterhin wurde vorgeschlagen, dass die großen Erdbeben, wie in der Bibel erwähnt, die zum Zeitpunkt von Jesu Tod und seiner Auferstehung stattfanden, die Ergebnisse des Radiokarbontests verfälscht haben könnten, so die Today Show NBC, 17. Juni 2015. Natürlich gibt es keinerlei Beweise für diese Aussagen, aber in jüngster Zeit wurde eine neue Forschung durchgeführt von, ich glaube, italienischen Forschern und Artikel wurden dann natürlich veröffentlicht, dass italienische Forscher das Leinentuch mit Hilfe spezieller Röntgentechnologie untersucht und sein Alter bestimmt haben, was darauf hindeutet, dass das Tuch vor etwa 2000 Jahren hergestellt wurde, sagen sie, und dass die Kohlenstoffdatierung, diese C14-Methode, unzuverlässig war. So schreibt es The Sun vom 20. August diesen Jahres. Und dann heißt es auch, dass die Studie behauptet, dass das Leichentuch Beweise für eine reale Person mit echtem Blut und anderen Körpersekreten enthält. So schreibt Newsmax vom 5. September. Nun, warum, wenn man das alles so betrachtet, wenn man sich diese Studien anschaut, wenn man meint, die Wissenschaftler hätten da jetzt was entdeckt, so oder so, warum kann dieses Leichentuch nicht Jesus Christus porträtieren, den wahren Jesus Christus? Warum ist das unmöglich? Warum können wir doktrinär und dogmatisch behaupten, dass dieses Leichentuch, was immer es auch sein mag, keine Darstellung von Jesus Christus ist und insoweit natürlich eine dämonische Fälschung darstellt, so oder so? Die Daily Express hat Midjourney AI mit dem Entwurf eines Gesichtes beauftragt, das auf dem Grabtuch abgebildet sein könnte. Das Bild zeigt einen Mann mit langem Bart, langen Haaren, ähnlich wie Jesus normalerweise dargestellt wird. Und so wird er dargestellt, auch in vielen Gemälden. Und so haben die durch diese Artificial Intelligence Prozeduren jetzt herausgefunden, dass so Christus ausgesehen hat, weil das ist so, wie er in diesem Leichentuch porträtiert wird. Nun, das Problem ist, dass Jesus keine langen Haare getragen hat. Und das können wir auch wiederum dogmatisch sagen. Anhand der Bibel. Wie ich eben schon klargemacht habe, diese Darstellung ist ein satanischer Versuch, der Welt einen falschen Jesus zu präsentieren. Einen Jesus, an den die Welt ohnehin schon glaubt, fälschlicherweise, nicht an den wahren Jesus der Bibel. Zuvor hatten nämlich israelische und britische forensische Anthropologen und Computerprogrammierer das Antlitz Jesu modelliert, das in der Zeitschrift Popular Mechanics mit einer Auflage von 1,2 Millionen Exemplaren abgebildet war. Nun auch hier klar und deutlich zu sagen, es sollte nicht hier eine Darstellung von Jesus Christus sein. Die war es mit Sicherheit auch nicht, wenn man sich dieses Bild anschaut. So sah Christus mit Sicherheit auch nicht aus. Aber es geht mir jetzt darum, festzustellen, dass sie haben den Schädel eines Juden aus dem 1. Jahrhundert verwendet. Natürlich nicht den echten Schädel von Jesus, den hat man natürlich nicht klar. Und sie stellten fest, dass Jesus keine langen Haare trug. Und andere Experten stimmten dieser Schlussfolgerung zu. Am 24. Februar 2004 schrieb zum Beispiel Reuters: Jesus hatte kein langes Haar, sagte physischer Anthropologe Joe Zias, der Hunderte von Skeletten studierte, die in Jerusalem bei archäologischen Ausgrabungen gefunden wurden. Er bemerkte auch, jüdische Männer in der Antike trugen kein langes Haar. Die jüdischen Texte verhöhnen langes Haar als etwas Römisches oder Griechisches, sagte Lawrence Schiffman von der New York Universität. Zusammen mit umfassenden Schriften aus diesem Zeitraum weisen Experten ebenfalls auf ein Fries im Bogen von Titus in Rom hin, welcher erbaut wurde, um den Sieg über Jerusalem im Jahre 70 nach Christus zu feiern, und der jüdische Männer mit kurzen Haaren zeigt, die in die Gefangenschaft geführt wurden. Experten sagen, dass falsche Beschreibungen von Jesus in der westlichen Welt und in der westlichen Kunst Filmemacher oftmals in ihrer Darstellung von Jesus irregeführt haben. Schauen Sie, Jesus sah wie ein gewöhnlicher Jude aus. Und wie wir gerade festgestellt haben, Juden trugen damals keine langen Haare. Also diese Person, wenn es eine Person ist, die auf diesem Turiner Grabtuch angeblich dargestellt wird mit langen Haaren, kann niemals der wahre Jesus Christus gewesen sein. Schauen Sie, Judas musste ihn den Soldaten gegenüber eindeutig identifizieren. Wenn der also jemand gewesen wäre, der also langes Haar getragen hat, so wallendes, lockenförmiges, langes Haar, wie er so dargestellt wird, dann hätte Judas ihn gar nicht zu identifizieren brauchen. Dann hätte es von vornherein klar gestanden und wäre eben klar gewesen, wer das hier war, den sie da verhaften wollten. Aber in Markus Kapitel 14, da lesen wir die Verse 44 bis 45. Und Judas musste es tun, weil eben Christus wie ein gewöhnlicher Jude aussah, sich in keiner Weise von anderen da unterschieden hat. Markus 14, die Verse 44 bis 45. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den nehmt fest und führt ihn sicher weg. Und als er kam, ging er sofort auf ihn zu und sagte zu ihm, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Es heißt auch, dass Christus nicht durch ungewöhnliche Schönheit oder eine ungewöhnliche Erscheinung aufgefallen wäre. Jesaja 53, und lesen wir Vers 2. Jesaja 53 und Vers 2. Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte, die also jetzt besonders aufsehenerregend gewesen wäre. Eine wunderbare, schöne Gestalt, die hatte er eben gerade nicht. Er sah aus wie ein gewöhnlicher Jude. Er war in der Lage zu entweichen, einer Menschenmenge auszuweichen. Das heißt, er ging mitten durch sie hindurch. Er war also nicht jemand, der durch seine Gestalt, durch seine Schönheit, durch seine langen Haare auffällig gewesen wäre. Sie können das nachher in Lukas Kapitel 4 und Vers 30 nachlesen und auch in Johannes Kapitel 8 und Vers 59. Er war ein Nazarener. Und er war deshalb ein Nazarener, weil er in der Stadt Nazareth aufgewachsen ist. In Matthäus Kapitel 2 und Vers 23 wird uns dies gesagt. Matthäus 2 und Vers 23. Da heißt es, und er kam und wohnte in der Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten. Also die Propheten haben das wörtlich weitergegeben. Er soll Nazarener genannt werden. Und einige sagen, ja, das bedeutet, er hatte lange Haare, weil er ein Gelübde abgegeben hatte als ein Gottgeweihter. Aber ein Gelübde als ein Gottgeweihter war kein Nazarener-Gelübde, sondern es war ein Naziräer-Gelübde, etwas ganz anderes. Vor vielen Jahren hat mir mal ein Rabbiner gesagt, der zum christlichen Glauben übergetreten war, dass viele der christlichen Experten selbst in solchen Fragen absolut totales Unverständnis zeigen, weil sie den Unterschied zwischen einem Nazarener und einem Naziräer in keinster Weise begreifen. Dieser Naziräer oder dieser Gottgeweihte, der wird in 4. Mose Kapitel 6 näher beschrieben. In 4. Mose 6. Und schauen wir uns einmal an, was über diesen Gottgeweihten, diesen Naziräer gesagt ist. In angefangen Vers 2. Sagt den Kindern Israel, wenn ein Mann oder eine Frau das Gelübde eines Naziräers tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein oder Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Solange seine Weihe währt, Vers 4, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den Kernen bis zu den Hülsen. Solange die Zeit des Gelübdes seiner Weihe währt, Vers 5, soll kein Schermesser über seinen Kopf fahren, bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupte frei wachsen lassen. Die ganze Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Und so weiter und so fort. Das ist das Nazirea-Gelübde. Das konnte sich auf eine zeitweilige Situation beziehen. Es konnte auch ein ganzes Leben hindurch währen. Aber schauen Sie, Christus war kein Nazirea. Wir lesen, dass er zum Beispiel Tote angefasst hat, dass er Wein getrunken hat. Alles dies durfte ja in keinster Weise ein Nazirea tun. Dieses Nazirea-Gelübde, dieses Gesetz, war untrennbar mit dem rituellen Opfergesetz verbunden. Und am Ende der Weihe musste der Nazirea verschiedene Opfer erbringen und zusätzliche Rituale in Gegenwart des Priesters erfüllen. Der Sinn und der Zweck des damaligen Gelübdes, das heute keinerlei Anwendung mehr findet für uns heute, weil das rituale Gesetz abgeschafft ist. Aber der Sinn war der, dass man sich rein äußerlich der Autorität Gottes unterordnen wollte. Es ging darum, dass man zeigen wollte, man war jetzt von Gott abhängig, auf ganz besondere Weise. Einer der bekanntesten Nazirea aber natürlich Samson oder Simson. Richter Kapitel 13 beschreibt uns dies. Aber auch Samuel war ein Nazirea, interessanterweise. In 1. Samuel 1 und Vers 11 wird uns dies gesagt. Und vielleicht war auch Johannes der Täufer ein Nazirea. Schauen wir uns das einmal kurz an in Lukas Kapitel 7 und in Vers 33. Das sind die Worte von Christus. Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank. Und ihr sagt, er hat einen Dämon. Und das geht zurück auf Lukas Kapitel 1 und Vers 15. Wo wir lesen, er wird groß sein, das ist Johannes der Täufer, vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Nun, es muss nicht sein, dass Johannes der Täufer ein Nazirea war, denn andere haben auch keinen Wein getrunken. Aber es könnte durchaus eine Möglichkeit insoweit bestehen. Aber wie gesagt, Christus war kein Nazirea, konnte es nicht sein. Denn wir hatten ja gelesen, dem Nazirea war es verboten, Wein zu trinken. Nun sagen einige, ja, Christus hat ja keinen Wein getrunken. Er hat ja Traubensaft getrunken, auch im Zeitpunkt des sogenannten Abendmahls, des Passa. Aber schauen Sie, in Lukas Kapitel 7 und Vers 34 fährt nämlich Christus fort, Folgendes zu sagen. Im Gegensatz zu Johannes, er sagt hier, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und dann sagt ihr, siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Weinsäufer, wenn er nur Traubensaft getrunken hätte, wäre eigentlich keine interessante Anklage. Aber denjenigen, die sagen, dass Christus ein Nazirea war, denen hilft das so oder so nicht. Denn ein Nazirea durfte ja keinen Traubensaft trinken. Und Christus hat klar und deutlich Wein getrunken von der Frucht des Weinstocks getrunken, wie er selbst sagt. Und wäre er aber ein Nazirea gewesen, das ist jetzt der wichtige Punkt, dann hätte er das Gesetz Gottes übertreten. Denn damals waren ja die Ritualgesetze nach wie vor in Kraft. Er war nach wie vor an diese Ritualgesetze gebunden. Dann hätte er gesündigt. Dann hätten sie keinen Erlöser. Und ich auch nicht. Aber in Johannes Kapitel 15 und in Vers 10, Johannes 15 und Vers 10, da wird uns Folgendes gesagt. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Er hat die Gebote seines Vaters gehalten. Alle Gebote, die im Alten Testament niedergeschrieben waren, inklusive die Ritualgesetze. Also mit anderen Worten, er konnte von daher schon kein Nazirer sein, aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum er keine langen Haare getragen hat. Und das sagt uns Paulus in 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther Kapitel 11 und die Verse 14 und 15. Lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt. Für die Frau aber eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das Haar ist ihr zur Decke gegeben oder so als ein Schleier. Nicht, dass eine Frau jetzt unbedingt einen Schleier tragen muss, aber das lange Haar ist jetzt in gewisser Weise eine symbolische Darstellung eines Schleiers. Der Punkt ist der. Jesus Christus würde niemals Gott den Vater verunehrt haben, indem dass er langes Haar trug. In Johannes Kapitel 8 und Vers 49. Johannes 8 und Vers 49, da lesen wir. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon. In der Wort, man hatte Johannes beschuldigt, einen Dämon zu haben, oder Christus auch beschuldigt, einen Dämon zu haben. Sondern ich ehre meinen Vater. Und ihr entehrt mich, sagt hier Christus zu den damaligen Juden. Mit anderen Worten, das Turiner Grabtuch kann aus diesem Grunde auch schon nicht eine akkurate Darstellung von dem wahren Jesus Christus sein. Und einige sagen, ja, aber der Paulus hat ja auch ein Nazirer-Gelübde abgelegt. Davon sagt die Bibel nichts. Die Bibel sagt, dass er ein Gelübde abgelegt hat, für eine kurze Zeit scheinbar, und dass er dann zum Tempel geht, um die damaligen ritualen Vorschriften dann zu erfüllen. Dass er ein Ritualgesetz noch halten wollte, das war nicht mal notwendig, aber er wollte den Juden keinen Anstoß geben, wie auch andere Stellen uns dies zeigen. Aber es war kein Nazirer-Gelübde. Dann hätte er sich ja selbst widersprochen, wie er im 1. Korinther Kapitel 11 gesagt hat, es ist ja eine Unehre für einen Mann, langes Haar zu tragen. Also das hat er sicherlich mit Sicherheit nicht getan. Nun, es gibt aber noch einen weiteren biblischen Grund, der die Vorstellung, das Turiner Grabtuch könnte eine echte Darstellung von Jesus Christus sein, vollständig widerlegt. Bevor ich darauf eingehe, noch kurz eine Bemerkung zu langen Haaren von Männern. Einige fragen natürlich ja, was ist jetzt zu lang? Oder bei Frauen, was ist jetzt zu kurz? Ich möchte mal Folgendes sagen, wenn Sie eine Frau oder einen Mann von hinten sehen, auch von vorne, aber sieht man ja auch das Gesicht, aber wenn man es jetzt von hinten sieht oder man ignoriert das Gesicht. Und wenn dann die Haartracht nicht erkennen lässt, ob man eine Frau ist, ob man ein Mann ist, ja, dann hat man schon diese Vorschrift nicht mehr bewahrheitet. Und das ist auch wiederum etwas, was Satan ja gerne tut. Heute gibt es ja diese ganze Gender-Terminologie, diese ganze Gender-Philosophie, da gibt es ja keinen Mann mehr, keine Frau mehr. Frau sieht dann aus wie ein Mann, Mann sieht aus wie eine Frau und so weiter und so fort. Und auch natürlich die Ehen, ja, das kann ja zwischen einer Frau stattfinden, einer anderen Frau oder einem Mann, einem anderen Mann oder ein Mann mit zwei Frauen oder zwei Frauen mit drei Männern und was immer. Alles dies eine totale Verdrehung der Anordnungen von Gott. Eine Ehe besteht zwischen einem Mann und einer Frau. Und damit hat sich das. Und alles andere ist eine Täuschung Satans für unsere so aufgeklärte, zivilisierte Welt. Aber was ist ein weiterer Grund dafür, dass dieses Turiner Grabtuch in keinster Weise Jesus Christus darstellen könnte? Newsmax schrieb am 5. September, dass es laut dieser neuen Studie von diesen italienischen Forschern blutbefleckte Spuren am ganzen Körper gibt, die mit einer Geißelung vor der Kreuzigung übereinstimmen, blutbefleckte Stellen am Kopf, die mit einer Krone aus Dornen vereinbar sind, Blutspuren an den Händen und Füßen, die mit einer Kreuzigung einhergehen, und der Blutfleck auf der Brust, der auf einer postmortalen Wunde beruht, die mit der postmortalen Speerwunde übereinstimmt, die Christus laut Bibel erlitten hat. Postmortal, mit anderen Worten, etwas, was nach dem Tode geschieht. Das Problem mit dieser Darstellung ist, und wie gesagt, man muss da sehr viel Fantasie haben, um aus diesem Turiner Grabtuch sowas herleiten zu wollen, aber das Problem ist, dass Jesus der Jesus der Bibel keineswegs eine postmortale Speerwunde erhalten hat, also eine Speerwunde, die nach seinem Tode hinzugefügt wurde. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Und ich möchte auch aus dieser Broschüre einiges zitieren, aber auch einiges hinzufügen. Denn wenn wir den Bericht des Matthäus lesen, zum Beispiel in der neuen Lutherbibel 2009, dann erfahren wir nicht genau, wie Christus gestorben ist. Der Grund dafür ist, dass diese Übersetzung einen entscheidenden Vers am Ende von Matthäus 27, Vers 49 auslässt. Schauen wir uns einmal Matthäus 27, die Verse 49 bis 50 an. Matthäus 27, die Verse 49 und 50. Die anderen aber sagten: Halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Aber Jesus, Vers 50, schrie noch einmal mit lauter Stimme und übergab seinen Geist. Ich hatte eine Stelle eben nicht erwähnt, die können sich aber nachher vielleicht durchlesen. Denn auch ein weiterer Beweis dafür, dass Christus kein Nazireer gewesen sein kann, ist der, dass er eine Leiche angefasst hat. Es geht hier um ein junges Mädchen, das gestorben war. Sie können das in Lukas 8, die Verse 51 bis 55 durchlesen. Sie war gestorben und Jesus sagte, sie schläft und sie haben ihn dann verlacht, weil sie wussten, sie war tot. Aber Jesus verglich den Tod mit einem Schlaf, wie er das auch im Falle von Lazarus getan hatte. Da sagte er auch den Jüngern, ja, Lazarus schläft. Die sagten, ja, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm werden. Und er sagte, nein, nein, er ist gestorben, aber ich werde hingehen, ihn aufzuerwecken. Und hier das Gleiche mit diesem jungen Mädchen. Aber dann heißt es, dass er ihre Hand ergriff, da war sie noch tot. Und dann heißt es, und dann kam ihr Geist in sie zurück und sie lebte wieder. Schauen Sie, es ist der Geist im Menschen, der zu Gott zurückkehrt, wenn der Mensch stirbt. Dann ist der Mensch tot. Jakobus sagt, der Körper ohne Geist ist tot, wie der Glaube ohne Werke tot ist. Aber dann kehrte der Geist zurück, dann hat sie wieder gelebt. Aber in dem Augenblick, als Christus sie anfasste, war sie noch tot. Wiederum ein Verstoß gegen ein Nazireer-Gelübde, wenn Christus in der Tat ein Nazireer gewesen wäre. Hier etwas Ähnliches. Es heißt hier, er gab seinen Geist auf. Der Geist kehrte in dem Augenblick, als er starb, zu Gott, dem Vater, zurück, der ihn gegeben hatte. Aber das Problem ist, dass hier ein Vers zwischen Matthäus 49 und 50, also 27, Vers 49 und 50, ausgelassen ist. Und viele Übersetzungen haben ihn aber. Zum Beispiel hat die Übersetzung von Moffat die Stelle wie folgt wiedergegeben. Aber die anderen sagten, Vers 49, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jetzt kommt der fehlende Vers. Er ergriff eine Lanze, ein anderer stach ihn oder durchbohrte ihm die Seite und Wasser und Blut flossen heraus. Jesus stieß erneut einen lauten Schrei aus. Er schrie, weil er durch diesen Speerstich getötet wurde. Dieser Speerstich, der drang ihm in die Seite und dann bis ins Herz. Und er schrie, er stieß erneut einen lauten Schrei aus und gab seinen Geist auf, starb. Der Geist wurde ihm genommen, er kehrte zurück zu Gott. Die Fenton-Bibel übersetzt den fehlenden Vers wie folgt. Aber ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, als Blut und Wasser herauskamen. A.T. Robertson, Harmony of the Gospels, bemerkt in einer Fußnote zu Matthäus 27, Vers 49, viele alte und zuverlässige Quellen fügen hinzu, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, und heraus kamen Wasser und Blut. Die Revised Standard Version und auch die revidierte Revised Standard Version schreiben Folgendes in einer Fußnote. Andere alte Quellen fügen hinzu, und ein anderer nahm einen Speer und bohrte ihn in seine Seite, und heraus kamen Wasser und Blut. Der Vatikanus, ein griechisches Neues Testament, das um 300 nach Christus geschrieben wurde, beinhaltet ebenfalls diesen fehlenden Vers. Er lautet, und ein anderer nahm einen Speer und stach in seine Seite, und da flossen Wasser und Blut heraus. Auch der Sinaiticus Codex enthält diesen Vers, und das gleiche gilt für den Codex Ephraemi. Gemäß The Testament in Greek von Westcott und Hort, das im Jahre 1896 veröffentlicht wurde, erscheint der fehlende Vers auch in fast allen syrischen, ägyptischen, armenischen, gotischen und äthiopischen Übersetzungen. Er erscheint ebenfalls in den Schriften des Origenes, der so um 200 nach Christus lebte, Waltons Biblia Sacra Polyglotta, veröffentlicht im Jahre 1657, behauptet in Band 6 auf Seite 6 des Anhangs, dass als die King James Bible geschrieben wurde, dieser fehlende Vers noch immer als eine Randbemerkung zu dem griechischen Text erschien. Nun, die Frage stellt sich, wissen wir, warum diese inspirierte Passage, denn das ist sie, eine inspirierte Passage, in Matthäus 27, 49, aus dem Heiligen Text gestrichen wurde. Nun, die Löschung erfolgte, als eine falsche Version des Buches Matthäus gefunden wurde, das angeblich von Barnabas geschrieben worden war und die Passage in Matthäus 27, 49 nicht enthielt. Beachten Sie die folgende Aussage von Westcott und Hort. In einem teilweise auf Syrisch erhaltenen Brief erwähnt Severus die Lesart der fehlenden Passage als die Frage in Konstantinopel zur Zeit des Patriarchen Macedonius heftig diskutiert wurde, als die falsche Kopie des Matthäus-Evangeliums in Zypern zusammen mit dem Leichnam von Barnabas in die Regierungszeit von Zeno, so um 477 nach Christus, entdeckt wurde. Es wurde festgestellt, dass der fragliche Satz bei Barnabas nicht enthalten war. In Konstantinopel wurden die heiligen Evangelien auf Befehl des Kaisers zensiert. Und die Passage in Matthäus wurde aus dem heiligen Text des Evangeliums gestrichen. Also Zensur gab es damals schon. Zensur ist nichts Neues heute. Heute liest man viel von Zensur. Man darf gewisse Dinge nicht sagen. Man darf gewisse Dinge nicht schreiben. Dann wird man zensiert. Das war damals schon der Fall. Da hat der Kaiser die Bibel zensiert. Aber schauen Sie, kein Kaiser und auch kein Mann, kein Mensch, kein Papst, kein irgendeiner hat die Autorität, irgendetwas aus dem Wort Gottes herauszunehmen oder hinzuzufügen, wenn es nicht Teil des Wortes Gottes ist. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die fehlende Passage erhalten blieb. Und jeder, der aufgeschlossen ist, kann sie heute in ihrer ursprünglichen Form lesen, wie ich das eben gerade Ihnen gegenüber vorgetragen habe. Man darf auch Folgendes nicht vergessen. Der Barnabasbrief ist in keiner Weise inspiriert. Und wir haben dies in unserer Broschüre, die Autorität der Bibel, nachgewiesen. Der Barnabasbrief enthält viele, viele Fehler. In Kapitel 9 unserer Broschüre wird dies aufgeführt. Er spricht zum Beispiel davon, dass der Sabbat abgeschafft sei. Er spricht davon, dass die Speisegesetze nicht mehr zu halten seien. Und er hat auch eine total falsche Darstellung, wenn es um den Azazel-Bock am Versöhnungstag geht. Also das waren nur einige Beispiele von absoluten, klaren, deutlichen Fehlern im Barnabasbrief. Sodass die Tatsache, dass er diesen Vers im Matthäus-Evangelium unterschlagen hat, auch nichts weiter hergibt als die Tatsache, dass hier eine weitere Fälschung im Barnabasbrief vorgelegen hat. Aber wir müssen auch eine weitere Passage uns anschauen, und zwar eine Passage im Evangelium von Johannes oder nach Johannes in Kapitel 19, die Verse 32 bis 34. In Johannes 19, die Verse 32 bis 34, da lesen wir Folgendes. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, da brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer und sofort kamen Blut und Wasser heraus. So wird es hier in der neuen Lutherbibel 2009 übersetzt, vielen anderen Bibeln auch. Nun, diese Bibelstelle scheint in der vorliegenden Formulierung zu besagen, dass der Kriegsknecht die Seite Christi durchbohrte, nachdem dieser bereits gestorben war. Das Problem ist, das Wort durchbohrte steht im griechischen Urtext in der Aorist-Form, wodurch eine Art von Handlung bezeichnet wird, aber nicht der Zeitpunkt der Handlung angegeben wird. Es beschreibt eine Handlung, die in einem einzigen Moment geschieht, die nicht kontinuierlich ausgeführt wird. Sie sagt uns aber nicht, wann die Handlung stattfindet. Dies kann nur durch den Kontext oder durch andere Stellen erklärt werden. Und daher könnte die Passage in Johannes 19, 34 korrekt auf wie folgt übersetzt werden. Aber einer der Kriegsknechte hatte seine Seite mit einem Speer durchbohrt. Und aufgrund der fehlenden Verse oder des fehlenden Verses in Matthäus 27, Vers 49 wissen wir, dass so und nicht anders Johannes 19, Vers 34 übersetzt werden muss. Mit anderen Worten, Jesus starb in dem Augenblick, als ein Kriegsknecht seine Seite durchbohrte. Dadurch wurde sein Tod herbeigeführt. Das geschah nicht nach seinem Tod. Das geschah, um den Tod herbeizuführen. Dadurch starb er. Also, die Idee, dass dieses Turiner Grabtuch eine Wunde zeigt, die nach Christi Tod dann erfolgt sein soll, die entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Auch das zeigt, dass dieses Turiner Grabtuch eine Fälschung sein muss. Aber nebenbei möchte ich kurz noch auf eine weitere Frage eingehen, nämlich die Darstellung des Kreuzes. Denn wie das Kreuz heute so dargestellt wird, an dem Christus angeblich gestorben ist, die ist auch total verkehrt. Denn man stellt sich heute dieses Kreuz vielfach so vor, dass ein Querbalken an den Pfahl angebracht war, obendrauf, und dass Christus diesen Querbalken, aber nicht das ganze Kreuz, zunächst getragen habe, bis ihm dann Simon den Balken abnahm und für ihn trug. Man geht also von einem T-förmigen Kreuz aus. Man erinnert sich ein bisschen an die Gestik der katholischen Kirche, der Katholiken, die dann eine solche Gestik dann durchführen, angeblich zu Ehren von einer nicht existierenden Dreieinigkeit. Aber im Neuen Testament wird das Wort für Staurus oder Stauros, das vielfach mit Kreuz übersetzt wird, mit einem Baum gleichgesetzt, einem Pfahl, niemals mit einem zweibalkigen Kreuz. Wir lesen, dass Christus sein Kreuz nach Golgatha tragen musste. Schauen wir uns dies kurz an. Sein Kreuz, Stauros, in Matthäus 27, Vers 32. Es gibt viele Stellen, die das deutlich machen. Aber in Matthäus 27, Vers 32. Und als sie hinausgingen, da fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, ihm sein Kreuz zu tragen. Das heißt nicht, ihm seinen Querbalken zu tragen. Sein Kreuz, das gesamte Kreuz, das man Christus auferlegt hatte, das musste er tragen. Nun, einige Kommentare sagen natürlich, dass es sich um einen Querbalken gehandelt habe. Also nicht um das Kreuz, sondern nur um einen kleinen Teil des Kreuzes. Aber die Bibel unterstützt das nicht. Wir lesen, dass Christus ein Kreuz trug, dass später Simon aus Cyrene gezwungen wurde, sein Kreuz zu tragen. Markus Kapitel 15, Vers 21. Markus Kapitel 15 und Vers 21. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Auch hier wiederum Stauros, die Übersetzung. In all diesen Passagen, und es gibt noch weitaus mehr, da wird im griechischen Original das Wort Stauros benutzt, das dann als Kreuz übersetzt wird im Deutschen, aber ohne Hinweis darauf, dass nur verschiedene Teile des Kreuzes zu unterschiedlichen Zeiten beschrieben worden wären. Es war immer das Kreuz. Und Christus fordert uns auf, unser Kreuz zu tragen. Matthäus Kapitel 10, Vers 38. Matthäus 10 und Vers 38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und er sagt, wie ich das Kreuz getragen habe, so müsst auch ihr das Kreuz tragen. Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Hebräer Kapitel 12 und Vers 2. Wir sollen aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, so ist es richtig übersetzt, er freute sich auf das, was kommen würde. Einige sagen, er hätte Freude haben können. Nein, nein, das ist nicht richtig. Nein, um der Freude willen, die vor ihm lag, er erduldete das Kreuz und die Schande achtete er nicht und er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Also er trug das Kreuz, das gesamte Kreuz. Kehren wir zurück zu Matthäus Kapitel 16 und Vers 24. Matthäus 16 und Vers 24. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. So wie Christus das Kreuz getragen hat, so müssen wir das Kreuz tragen. Nicht nur einen Teil des Kreuzes, dann wäre diese Analogie ja gar nicht mehr eingreifend. Es geht um das gesamte Kreuz, nicht nur Teile davon. Wir lesen auch, dass Christus die Art seines Todes mit der Art und Weise verglich, wie Mose die Schlange in der Wüste aufrichtete. Das war auch kein Kreuz mit einem Querbalken. Schauen Sie in Johannes Kapitel 3 und Vers 14. Da sagt er uns sehr deutlich. Johannes 3 und Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Es geht hier um seine Kreuzigung. Nun, in 4. Mose 21 und Vers 9 wird uns gesagt, wie das damals geschah unter Mose. 4. Mose 21 und Vers 9. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf einer Stange hoch auf. Und wenn eine Schlange jemanden biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Das war eine damalige, zeitweilige Situation, die auf den Tod Jesu Christi hindeutete. Später haben dann die Israeliten das zu einem Götzenbild gemacht und natürlich zu ihrem eigenen Verderben. Aber auch hier geht es darum, es war nicht eine Stange und dann war da irgendwo so ein Querbalken obendran. Schauen Sie, Christus starb durch das Vergießen seines Blutes. Und es ist sein vergossenes, teures Blut, durch das wir erlöst werden können. Wir lesen dies in 1. Petrus Kapitel 1. Und dazu gehört auch sein vergossenes Blut vor seinem Tod oder das ausgegossen wurde, als er starb, nicht danach. In 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 16 bis 19. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn auch ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person an jedem nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold erlöst seid von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Markus Kapitel 14, Vers 24 sagt uns Folgendes. Christus sagte zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Und es wurde in der Tat für uns vergossen. Und in Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7 wird auch bezeugt, wie Christus starb. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Durchbohrt haben. Dadurch starb er. Sie können auch Sacharja Kapitel 12 und Vers 10 mit mir lesen. Eine weitere Stelle, die das von vornherein prophezeit hat, dass es so geschehen würde. Und was dann noch geschehen wird in der Zukunft. Sacharja Kapitel 12 und Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Nicht, nachdem er schon gestorben war. Im Gesamtgrundtext und im Kontext würde das gar keinen Sinn ergeben. Wir lesen noch eine interessante Stelle in Lukas Kapitel 2. Die Verse 34 und 35. Lukas Kapitel 2 und die Verse 34 und 35. Und Simeon segnete sie, Maria, und sagte zu Maria, seiner Mutter, siehe, er wird zum Fall und Aufstehen vieler in Israel gesetzt und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Die Lutherbibel 84 übersetzt es genauer. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Wie es im Falle von Jesus Christus geschehen würde. Durch seine Seele, durch sein Leben würde ein Schwert, eine Lanze drin antworten, diese Lanze würde seinen Tod herbeiführen. In Jesaja 53 und Vers 5 wird uns Folgendes mitgeteilt. Wiederum eine Prophezeiung, die sich dann erfüllte, als Christus starb. Jesaja 53 und Vers 5. Er ist wegen unserer Schuld verwundet, wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wiederum die Elberfelder Bibel übersetzt genauer: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Und so bringt es auch die Zürcher Bibel. Und so können wir Folgendes feststellen. Das Turiner Grabtuch ist eine dämonische Fälschung, die dazu dient, bekennende Christen auf der ganzen Welt zu täuschen. Natürlich andere auch. Es scheint den biblischen Bericht zu, in Anführungszeichen, bestätigen, aber er verzerrt und verfälscht ihn in Wirklichkeit. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass praktisch alle Darstellungen von Christus sein Aussehen als Mensch auf der Erde keineswegs akkurat wiedergeben. Er trug kein langes, wallendes Haar, sah auch nicht aus wie eine Frau. Er war Zimmermann. Er war Baumeister und der Anführer einer Gruppe ehemaliger Fischer. Als Zimmermann hat er Häuser gebaut. Scheinbar hat er sich selbst zwei Häuser, vielleicht sogar noch mehr gebaut, hat für andere Häuser gebaut. Er war ein starker Mann, der oft in der freien Natur lebte. Und dann haben wir die Fischer. Ja, meinen Sie, diese Fischer wären so einem schwächlichen, weibisch aussehenden Menschen mit lockendem, wallendem Haar gefolgt? Was damals ja total unüblich gewesen wäre. Seine Haarfarbe war wahrscheinlich auch nicht blond, wie auf den meisten Gemälden dargestellt, sondern schwarz, da das hebräische Volk zur Zeit Christi überwiegend schwarze Haare hatte. Damit will ich nicht sagen, dass er, wie in einigen Darstellungen nun, so als Neger dargestellt wird. Das ist auch totaler, absoluter Blödsinn. Aber am wichtigsten ist, dass wir ohnehin keine Bilder von Christus haben sollten. Und Christus war Gott im Fleisch. Immanuel, Gott im Fleisch. Und insoweit gilt auch hier, 5. Mose Kapitel 4, die Verse 15 und 16. 5. Mose Kapitel 4, die Verse 15 und 16. So bewahrt nun eure Seelen wohl. Denn ihr habt an dem Tag, an dem der Herr auf dem Horeb mitten aus dem Feuer mit euch redete, keine Gestalt gesehen, so dass ihr euch nicht verderbt und euch kein Götterbild macht, irgendein Bildnis, das einem Mann oder einer Frau gleich sei. Mit anderen Worten, ganz besonders, und stellt Christus dar, der quasi wie eine Frau aussieht. Entweder wir nehmen diese Stellen ernst oder nicht. Aber Gott sagt uns klar und deutlich, wie wir uns zu verhalten haben. Paulus sagt uns auch, dass wir Christus überhaupt gar nicht mehr nach dem Fleisch kennen sollen. In 2. Korinther 5 und Vers 16 lesen wir, und die Übersetzung der Neuen Lutherbibel 2009 ist hier etwas ungenau, aber zunächst einmal will ich sie trotzdem lesen, 2. Korinther 5 und Vers 16. Darum beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Und auch wenn wir Christus nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben, so beurteilen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Beurteilen, wiederum eine eigentlich total falsche Übersetzung. Die Lutherbibel 84 schreibt richtiger: Auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, wir hatten ihn ja gesehen, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Sie wollen ihn nicht mehr nach dem Fleisch kennen, wie er als Mensch ausgesehen hat. Und die wussten, wie er ausgesehen hat. Selbst sie wollten ihn nicht mehr so kennen. Heute wissen wir in keinster Weise, wie Christus tatsächlich ausgesehen hat als Mensch, obwohl wir genau wissen, dass dieses Turiner Leichentuch in keinster Weise den wahren Jesus darstellen kann. Das ist eine absolute dämonische Fälschung, die uns alle verführen soll, an einen Christus zu glauben, einen Christus anzubeten, der nicht, aber auch wirklich gar nichts mit dem wahren Christus der Bibel zu tun hat. Und so ist es gefährlich. Und ich will das noch einmal klar und deutlich betonen. Es ist gefährlich, sich auf Bilder und Darstellungen von Christus zu konzentrieren, auf Statuen vielleicht auch, wo er dargestellt werden soll, der da am Kreuz hängt. Und dann zu glauben, dass diese Darstellungen in irgendeiner Weise genau wiedergeben, wie Christus ausgesehen haben könnte. Schauen Sie, deswegen persönlich habe ich mich immer davon abgewandt, mir auch Filme anzuschauen, die Christus darstellen. Nun, ich meine, es gibt natürlich gewisse Filme, da wird vielleicht ein kurzer Augenblick Christus dargestellt, wie in diesem sehr interessanten Film Ben Hur mit Charlton Heston. Aber da guckt man halt weg. Aber wenn man einen gesamten Film sich anschaut, der über Christus handelt und von A bis Z geht es um Christus, da wende ich mich total von ab. Ich will nämlich keine falsche Vorstellung bei mir aufkommen lassen, dass das vielleicht doch so der Christus gewesen sein könnte, wie er ausgesehen hat. Gott verbietet das. Wir sollten da sehr vorsichtig sein. Wir sollten uns auf Christus konzentrieren, wie er heute aussieht. Ein Geistwesen, nicht dem Fleisch nach, sondern, wie er heute in der Bibel beschrieben wird, ein mächtiges Gottwesen. Und wir finden dieses wahrheitsgetreue Bild von Christus, diesem mächtigen Gottwesen, diesem Geistwesen, wie er gegenwärtig aussieht, in Offenbarung Kapitel 1 beschrieben. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 14 bis 16. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Munde kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft, wie die Sonne in ihrer Macht. Wenn Sie heute mit bloßem Auge, sagen wir einmal, direkt in die Sonne blicken, das kann Sie erblinden, aber Christus hat noch eine weitaus größere Kraft natürlich, als die von ihm erschaffene Sonne. Schauen Sie, das ist der Jesus Christus der Bibel, der Sohn Gottes, der der Anbetung würdig ist, nicht diese falschen und in gewisser Weise irrsinnigen Darstellungen von Jesus Christus als Mensch, der so nie gesehen oder ausgesehen hat, wie er dargestellt wird. Und kein Bild, kein Gemälde, keine Statue könnte Christus auf diese Weise darstellen, wie er hier im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe in Abendlink für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.